Ja, wunderschönen guten Morgen. Das Lied ist eigentlich, ja gut, es sollte eigentlich immer so der Kern sein. Nicht das Lied, aber dieser Kern, sei du der Mittelpunkt. Aber irgendwo ist das auch für diesen Gottesdienst natürlich die Geschichte, dass das absolut wichtig ist. Sei du der Mittelpunkt. Ob es mir gut geht oder schlecht geht. Ja, wenn es mir gut geht, dann ist es nämlich genauso schwer. Weil dann geht es mir ja gut. Dann kann ich eh alles alleine. Es läuft. Wenn es mir schlecht geht, ist die Stimmung eh so mies. Da brauche ich keinen. Also theoretisch brauche ich natürlich einen und ganz praktisch auch. Aber das sehe ich in dem Moment vielleicht nicht ein. Da bin ich lieber dann alleine. Es geht eh schlecht. Sind eh alle gegen mich. Ja, Gott ist auch ein Problem. Schließlich hat er das zugelassen. Wo ist er überhaupt? Also es gibt immer einen guten Grund, dass er nicht der Mittelpunkt ist. Gut in ganz, ganz vielen Anführungszeichen natürlich, ne? Wir haben immer so viele gute Ausreden. Wo Liebe ist, da kann ich das gut aushalten. Wer würde sagen, könnte ich so grob zustimmen? Oh, nicht alle, aber so einige, ne? Oder die anderen, die kriegen die Hände nicht hoch. Das ist, ja, Schwäche, Schwäche. Ja, wo man irgendwie merkt, dass es Liebe gibt, dass es liebevoll ist. Ich glaube, da könnten die meisten sagen, ja, doch irgendwie schon. Außer, wie sagt man, so wie ich Liebe erlebt habe, nee, so brauche ich das nicht, ne? Das gibt's ja auch. Weil was der eine als Liebe verkauft, das ist für den anderen ja nicht wirklich Liebe. Und wie hat mal einer gesungen, wer Liebe sagt, der muss das erklären. Das ist leider so, weil einerseits werden Worte durchaus unterschiedlich benutzt und andererseits ist das auch im Deutschen ein sehr weiter Begriff. Etwas lieben, das bedeutet, oh, ich mag das. Oder ich verehre den oder das. Ist schon ein paar Jährchen her. Die Älteren werden diesen Satz vielleicht gehört haben in irgendwelchen Nachrichten und Berichten. Ich liebe euch doch alle. Das war der Herr Mielke, ich glaube, der Stasi-Vorsitzende in der DDR. Als das Ganze so zusammenbrach und er seine Felle scheinbar davon schwimmen sah, da war da so ein weinerlicher Ton, so ein kleiner Zwerg. Und der hat gesagt, ich liebe euch doch alle. Euch alle, die ich immer bespitzelt habe. Die ich immer verfolgt habe. Ich liebe euch doch alle. Ja. Was war das? So eine Art Verbindungsaufbau. Wenn der Star da oben auf der Bühne sagt, ich liebe euch alle, oder der YouTuber, ja, der macht ja gar nichts. Also, zumindest nichts, was irgendwie den anderen erreicht in Form von Liebe. Komischerweise kommt es trotzdem manchmal an. Der liebt, also der kennt mich, der liebt mich. Und ich erinnere mich spaßeshalber gerne immer wieder daran, dass mal irgendeine, ich sag's einfach so, ältere Schwester, wie man damals so sagte, sagt, ja, der Wolfgang Wegert, der schreibt mir immer ganz persönlich, weil da steht dann liebe Schwester so und so drauf. Ich wusste, wie man Serienbriefe schreibt. Ja, das kommt alles aus der Datenbank, da wird auf den Knopf gedrückt und dann sind 1000 Adressen mal eben persönlich beschriftet. Ach, der kennt mich ja persönlich. Ja, und so ist es beim Star und beim YouTuber vielleicht auch und beim TikToker und so. Ich liebe euch. So ein Verbindungsaufbau. Aber ja, was ist das? Wenn dann aus dem Lieben Liebe wird, dann wird es meistens noch ein bisschen gehaltvoller, ein bisschen elementarer, ne? Wir kennen das deutsche Wort Liebhaberei. Landläufig nennt man das Hobby. Das ist so eine Liebhaberei, ne? Etwas, was man gerne hat, wofür man Zeit investiert, Geld investiert. Das macht man. Das ist alles so, ja, wo Liebe ist, irgendwie brauchen wir das. Irgendwie wollen wir das alle, ne? Wo Liebe ist, da kann ich das gut aushalten. Und ich gedacht, so, eigentlich, es ist so vielfältig, man müsste mal ein Buch drüber schreiben, ne? Weil das kannst du ja in einer Predigt nicht abhandeln. Da habe ich gemerkt, ha, da hat schon einer für gesorgt. Nennt sich Bibel. Ja, super. Ehrlich, das ist ein Buch über Gottes Liebe zu uns. Es fängt an mit der Schöpfung, wo er, wir nennen das Ding Paradies, ne? Wo er so einen Garten dahinstellt, wo die ersten Menschen sich aufhalten, wo er mit ihnen scheinbar ganz physisch unterwegs ist. Die nehmen den wahr. Sehen weiß ich nicht, aber möglicherweise auch das. Vielleicht auch fühlen. Vielleicht hat er ihre Hand teilweise gefühlt. Hier, du guck mal hier, nimm mal den Spaten so und dann machst du das mal so, wenn du den bebauen sollst. Irgendeiner muss denen ja zeigen, wie man einen Garten bebaut. Ob Gott das persönlich war, ich weiß es nicht. Da sagt die Bibel nichts drüber. Aber das heißt, dass er durchaus, leider ist es nur beschrieben, eigentlich bei der ganz schlimmen Situation, abends bei der Kühle des Tages in den Garten kam. Ich glaube, das war ein Dauerritual. Und er sagte, Adam, wo bist du denn? Oh, heute sehe ich hier keinen. Alle haben sich verpieselt, ne? Sonst hat es da geraschelt im Gebüsch, sind die da alle hingelaufen? Ich weiß es nicht. Wir können uns ja ganz viel vorstellen und wir wollen da keine Theologie draus machen. Aber da war eine enge Beziehung. Und auf einmal war diese Beziehung zerstört, weil sie gemerkt haben, sie haben etwas gegen Gottes Gebot getan, sie haben ihn tierisch enttäuscht. Und dann waren sie eben nicht mehr zum Treffpunkt da. Aber die Bibel ist ein Buch, was über Gottes Liebe schreibt. Da sagst du, ja, nee, Quatsch. Das ist ein Gesetzesbuch. Und die Juden, die haben da 300 und so und so viel Dings da dafür gekriegt und 1000 dafür. Dann gibt es noch die 10 Gebote, die haben sie dann ins Neue Testament auch noch rübergeschliffen. Da hat Jesus noch ein 11. dran gehängt. Das ist ein Buch voller Gebote. Das ist kein Liebesbeweis. Das ist auch kein Buch über Liebe. Ja, gut. Da hat ein Paulus in 1. Korinther 13 geschrieben, das sogenannte Kapitel der Liebe da. Die Liebe aber ist, und dann kommt so eine ganz lange Liste, was das so alles ist. Ja, und was man damit dann auch wieder alles nicht darf. Ne? Die Liebe ist langmütig, die verzeiht dauernd und so. Ja, darf ich dem noch nicht mal was hinterhertragen. Außer dem Mülleimer nach draußen. Also, ja, das ist kein Buch über Liebe. Doch, das ist es schon. Weil Liebe ja nicht unbedingt zwangsläufig nur heißt, verliebt sein auf Wolke 7, wo einfach die Gefühle, die Hormone, wo die Schmetterlinge im Bauch und alles anders ist, die Augen wären klarer, man sieht alles in viel mehr Farben und ach, Liebe ist ein bisschen mehr. Das heißt nicht, dass das andere weg sein muss, aber ganz normal ist das dann schon, dass es so ein ganz extremes Hoch, wo alles durcheinander läuft, weg ist, weil es gibt auch einen Alltag. Aber Liebe ist darüber hinaus etwas ganz anderes, etwas viel Tieferes. Und dann kommt das andere mit Sicherheit auch wieder rein. So ähnlich vielleicht, wie man ein Hobby hat. Und mal verfolgt man das mit total viel Intensität und mal eben weniger. Aber eigentlich ist man dem Thema, worum es auch immer geht, ob das der Garten ist, ob das das Fallschirmspringen ist, das Fotografieren, Musik machen oder was auch immer, ist man dem Thema immer nah. Diese Liebe hat nie aufgehört. Auch darüber gibt es so ein Lied, was ich musikalisch ziemlich gut finde, vom Text her dann leider nicht so unterschreiben würde. Music was my first love. Finde ich musikalisch ein total geniales Stück. Aber meine erste Liebe war es nicht und wird es auch nicht sein und soll es auch nicht sein. Aber für manche ist es alles. In der Bibel steht übrigens auch mal was von der ersten Liebe. Leider in so einem negativen Zusammenhang. Ihr habt sie verlassen, also kehrt mal zurück. Aber es ist ein Buch über Liebe, weil es eben auch ein Buch über den Alltag ist. Ich will mit euch einen Abschnitt aus dem Philipperbrief lesen, von Paulus geschrieben. Heute habe ich da mal 2 Übersetzungen an die Wand gemacht. Ich will nur die linke lesen. Die linke ist Hoffnung für alle. Also die Bibel ist ja auch schon, glaube ich, 20 oder 30 Jahre so auf dem Markt. So ein bisschen umgangssprachlicher formuliert. Die rechte ist die Menge-Bibel, die Menge-Übersetzung. Eine deutschsprachige Bibel, die ich sehr gut finde in der Übersetzung, recht genau und eine gute Sprache hat, wie ich finde, aber natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen älter sozusagen oder gehobener vielleicht auch. Ihr dürft dann gerne mal rüber gucken, damit man den Text wiedererkennt, weil als ich das erste Mal vor vielen, vielen Jahren sowas wie Hoffnung für alle oder Gute Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, ja nee, so steht das da ja nicht drin. Dann habe ich mir eine vernünftige Bibel zur Hand genommen und gelesen und gedacht, ja, warte mal, doch, also es steckt eigentlich drin. Das, was mir jetzt beim ersten Mal lesen wie eine Lampe aufgegangen ist, Moment mal, dieser Inhalt, verstanden, der steht da ja eigentlich auch drin, aber dadurch habe ich ihn ein bisschen überlesen, dass da vielleicht so viel Gehaltvolles drin war und die Sprache ein bisschen älter war. Und deswegen ist es manchmal gut, verschiedene Übersetzungen zu lesen. Nicht nur, weil wir alle nicht Griechisch und Hebräisch können, sondern weil es einfach auch aus einer ganz anderen Kultur und Zeit stammt. Also, es fängt mit sehr positiv an. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Wenn wir da mal kurz rüber gucken, da heißt es, wenn du in den Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch, wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen vorhanden sind oder bei euch noch etwas gelten, ja dann. Und in der Tat fällt ja auf, dass hier auf der linken Seite von ihr ermutigt euch gegenseitig die Rede ist und rechts ausgesprochene Ermahnung. Und das zeigt natürlich mal wieder, ich kann ja aus der Bibel rauslesen, was ich will, ne? Ja, der eine sagt, ja, aber hier steht, du sollst mich ermutigen, du musst mich streicheln. Und der nächste sagt, Quatsch, hier steht rechts was von Ohrfeige, du wirst ermahnt. In der Tat ist es so, dass das griechische Wort, was hier steht, beide Bedeutung hat. Und man muss sich beim Übersetzen entweder für einen langen Satz entscheiden, wo man das alles reinpackt, oder für eins entscheiden, was meint man denn jetzt, was richtiger ist. Und natürlich hängt vieles von unserem, ich denke, das sieht man hier auch, von unserer eigenen Sozialisation ab, wie man das übersetzen möchte. Heute ist man eher geneigt dazu, alles ein bisschen flacher zu machen, ein bisschen weicher. Und früher war man eher geneigt, immer mal so die harte Kante lieber durchzuziehen. Weil was richtig ist, muss ja auch richtig bleiben. Beide haben recht. Beide haben auch vielleicht nur die Hälfte gesagt. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das sagen, dass es klappt nicht in einem Wort im Deutschen. Aber so, dass man eine Übersetzung nehmen könnte, die für beides stimmt. wenn man sagen würde, das, was dich weiterbringt. Das ist nämlich mal dieses, komm, gib mir die Hand, ich helfe dir hier hoch. Und mal ist es dieses, mal auf, du bist aber auch alt genug, heb mal deine Füße hoch und trampel da oben rauf. In beiden Fällen, wenn man das dann tut, kommt man weiter. Dann kann man auf dieser Mauer laufen oder irgendwo drüber steigen oder wie man das Bild auch ausweiten möchte. Das, was dich weiterbringt. Und mal hört sich, es hört sich auch für den einen manchmal liebevoller an als für den anderen. Wir wissen ganz genau, ich habe das aber so gesagt. Ja, nee, ich habe aber was ganz anderes gehört. Das war schon total böse formuliert. Nee, das habe ich ganz anders gemeint. Wir verstehen uns ja auch nicht immer so ganz. Ne? Und der eine ist sehr empfindsam, was er so wahrnimmt und hört gleich immer einen negativen Unterton. Und der andere, den kann man in den Hintern treten und dann weiß er, jetzt muss es mal wieder in die Richtung gehen und das ist alles gut. Da würde der Erste drunter sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Wir sind sehr unterschiedlich. Aber deswegen, also, er ermutigt hier und sagt, es gibt so viel Gutes über euch zu berichten. Und dann sagt er im Vers 2, darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden, achtet den anderen mehr als euch selbst und sorgt für eine bessere Technik. Ich nehme mal gelb. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch gegenseitig einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Rechts heißt es eines Sinnes. Und beides bedeutet nicht, immer die gleiche Meinung zu haben. Leute, es passiert hin und wieder, dass Leute sogar heiraten. Da sind automatisch schon drei Meinungen vorhanden. Das klappt so nicht. Die zwei, die ich selber habe, wo ich auch nicht so ganz genau weiß, und dann die von meiner Frau noch. Ne? Also, wir haben doch nicht alle immer die gleichen Texte, die gleichen Aussagen. Da gibt es auch mal Diskussionen, da gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, was überhaupt keine Katastrophe ist. Wäre doch komisch, wenn alle so wären wie ich. Also manche würden sagen, es wäre eine wirkliche Katastrophe. Ich würde sagen, naja gut, mal gucken, kann nicht so schlimm sein. Wahrscheinlich wäre es aber wirklich schlimm, weil ich dann vermutlich andere Sachen merken würde, die ich dann an mir vielleicht doch nicht so mag, wenn sie von der anderen Seite kommen. Nein, das heißt das überhaupt nicht. Eine Einigkeit kann da auch sein, wo man verschiedene Meinungen hat. Und auch wenn man nicht mit einer schönen Diskussion zu einer logischen Entscheidung kommt, sondern einfach sich irgendwie für irgendetwas entscheidet, kann man trotzdem zusammen sein und Einigkeit haben. Dritter Vers. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Das ist doof, das hört sich in beiden Übersetzungen blöd an. Ne? Ich muss zurückstecken. Auch das hat mit Liebe zu tun. Wenn einer seine Wurst verkauft mit du darfst und du sollst so bleiben und du darfst so bleiben, wie du bist, dann denke ich mir, das ist eine Katastrophe, wenn wir immer so bleiben, wie wir sind. Das haut doch nicht hin. Denn da gibt es noch einiges zu bereinigen. Und manchmal müssen wir eben dann auch zurückstecken. Und den anderen, müssen gleich nicht auf Händen tragen vielleicht, aber bildlich gesprochen schon ein Stück in diese Richtung, den anderen erheben. Unser normales Prinzip ist meistens andersrum. Wenn ich mich nicht gerade als zu minderwertig empfinde, von Grund auf, dann neige ich eher dazu, dafür zu sorgen, dass der andere schlechter dasteht. Ich bin nun mal nicht größer, ich bin nicht besser. Also, wenn ich besser dastehen will, muss der andere dümmer dastehen. Wer hat es verbockt? Der andere natürlich. Also war ich es ja nicht. Ich kann jetzt nicht mit besonderer Leistung glänzen, aber wenigstens damit, dass ich den Fehler nicht gemacht habe, den hat der andere gemacht. Also jubel ich ihm das unter oder beschuldige ihn vielleicht auch richtigerweise, aber ich mache es öffentlich, einfach damit er kleiner wird. Was bist du denn überhaupt? Nee, aber hier ist genau umgekehrt. Eigennutz, ich habe meine Herren, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ne? Noch Streben nach Ehre. Nicht jeder will hier oben stehen, das ist mir schon klar. Ich eigentlich auch nicht zwangsläufig. Muss ich nicht, ich kann auch da hinten an der Technik stehen, da habe ich die Macht. Kann ich zudrehen. Ne? Nee, es geht doch geht's um meine Ehre? Geht es etwa um deine? Ja, vielleicht doch. Ne? Paulus schreibt das so. Weder Eigennutz noch Streben nach eigener Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden, achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Eigentlich muss er da nicht dran festhalten, das konnte ihm ja gar keiner nehmen. Ne? Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Da ist diese modernere Übersetzung, man könnte sagen, näher am Urtext dran, weil hier auf der rechten Seite bei Menge heißt es, nahm Knechtsgestalt an. Die kannten aber, dass das geschrieben wurde, nicht so den Knecht auf dem Bauernhof. der zwar die, wie soll ich sagen, keine besondere Ausbildung vielleicht hatte und da gearbeitet und gelebt hat und sein Gehalt gekriegt hat. Nein, die kannten die Sklaven. Leute, die eigentlich mehr oder weniger keine Rechte hatten. Auch Sklaven hatten teilweise durchaus angesehene Posten, aber die waren absolut abhängig. Die hatten kein eigenes Einkommen. Die konnten über ihr Leben, wen sie heiraten wollen, wo sie wohnen und so, nicht selber entscheiden. Von daher, nein, Gott verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Und daran sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Wir werden das nie erreichen, schon ganz allein deswegen, weil wir nicht von dieser hohen Position kommen. Also ich brauche meine Gottgleichheit nicht verteidigen, ich habe sie nämlich nicht. Wir sind ja viel niedriger. Wir sind ja nur Menschen. Und da sind wir manchmal total stolz drauf, was für gute Menschen wir sind. Und wie schlecht auch die anderen sind. Paulus schreibt hier etwas von dem ganzen Gegenteil. Ne? Wenn wir in der Gemeinde zusammen sind, dann sind das alles die Menschen oder solche Menschen wie die, denen Paulus das hier geschrieben hat. Eine Gemeinde in Ephesus. Eine Gruppe von Menschen, die sich entschieden hat, wir wollen Jesus nachfolgen. Denn er hat uns befreit. Und trotz allem sind wir, bleiben wir stinknormale Menschen. Das ist mal positiv, mal negativ. Ne? Wir nehmen uns mit. Wir haben unsere Schwächen. Aber wir sollen nicht bleiben, wie wir sind. Wir müssen nicht in einen Kasten gepresst werden. Sowas gibt es ja auch, ne? Dass man Birnen in eckigen Behältern wachsen lässt und Äpfel und dann sind das viereckige Früchte. Achteckige. Also würfelförmige. Oder so ein Quader. So reingepresst. Und dann sehen die alle gleich aus. Kann man auch besser stapeln. Ne? Aber so ist das nicht. Wir bleiben Menschen, wir sind Individuen, aber wir sollen verändert werden. Wir wollen reifen. Und wenn man ein Kind aufwachsen sieht, dann ist das zwar süß als Baby, aber stell dir vor, das ist nach 5 Jahren immer noch ein Baby. Da ist nichts mehr süß. Es hat sich ja faktisch nichts geändert. Dann ist es behindert. Dann ist es anstrengend. Das ist nicht normal. Es entwickelt sich. Klar, es gibt immer Leute, ich habe diesen Satz mal gehört, da habe ich gedacht, du bist auch gestört irgendwie. Als das Kind anfing zu laufen, habe ich gedacht, ja, jetzt läuft's weg. Ne? So verlassen sie einen dann, die Kinder. Da hast du echtes Problem, wenn du so denkst. Es geht nicht darum, dass du die Kinder alle bei dir behältst. Aber das nur so als Randbemerkung. Aber ein Kind fängt auf einmal an zu laufen. Das musst du dem eigentlich erstmal gar nicht beibringen. Klar, du kannst es fördern und ziehen und rummachen und dies und jenes. Du kannst es auch behindern damit, dass es eben nie laufen lernt. Aber das ist eigentlich das Normale von dem Rumliegen und machen und einfach nur saufen und Windeln wechseln lassen und so. Verabschiedet sich so ein Kind, das geht weiter. Dann krabbelt es rum und dann langsam fängst an, dann musst du dein Haus kindersicher machen. Und dann zieht sich an der Schrankwand hoch oder am Tischbein oder irgendwo. Und irgendwann freust du dich normalerweise, ey, guck mal, die 3 Schritte gelaufen und plumps, wieder hingefallen und wieder aufgestanden und wieder. Und kurze Zeit später springen die nur noch rum und du denkst, oh, wie kann man bloß so viel Energie haben, ne? Das ist aber doch total normal. Dann irgendwann werden sie noch schwieriger und dann werden sie wieder ruhiger, ja? Und dann lernen die noch was und noch was und noch was und dann kommen sie möglicherweise noch mit jemand an der Hand nachher an und. Es entwickelt sich doch alles. Es geht doch immer weiter. Wäre doch blöd, wenn man immer gleich bliebe. Das haut doch nicht hin. Und wir als Christen, auch wenn wir, sagen wir mal so, wir sind 80 plus oder irgendwas, sagen wir, ich habe mich doch jetzt schon weiterentwickelt, ist doch schon alles anders. Aber auch in deinem geistlichen Leben muss sich doch was weiterentwickeln. Auch in deiner Persönlichkeit. Das hängt übrigens sehr zusammen, das kann man eigentlich auch nicht wirklich voneinander trennen. Aber da muss man sich ja auch weiterentwickeln. Da kann man ja nicht sagen, meine Herren, ich habe die wichtigsten Sachen meiner Jugend gelernt und fertig ist. Mit 20, mit 30, mit 40 ist man doch nicht ausgelernt. Vielleicht hast du einen Beruf oder vielleicht hast du sogar 3 Berufe, keine Ahnung. Aber du kannst trotzdem noch was lernen. Ich will jetzt nicht übertreiben mit vielleicht jedem Tag, aber kommt mal drauf an, wie weit man das runterbricht. Aber ich glaube, an vielen Tagen in seinem Leben kannst du was lernen. Etwas, was du vorher nicht konntest oder wo du vorher das nicht geschnallt hast. Und jetzt weißt du auf einmal, so ist es richtig. Und jetzt fange ich an, das umzusetzen. Und dann fällst du noch 3-mal hin, weil du dir vorgenommen hast, ich mache das jetzt anders. Und dann klappt das mal wieder nicht. Und dann stehst du wieder auf und machst das weiter, so wie ein Kind, was irgendetwas lernt. Es ist normal, dass die irgendwann mal alleine machen wollen, ne? Also nicht sich von alleine machen, sondern was alleine machen wollen. Das ist normal. Und du weißt ganz genau, das kannst du ja noch gar nicht und willst helfen. Aber nee, ich will das alleine machen. Die wollen das probieren, bis es klappt. Das ist total normal. Wenn es nicht so wäre, würde es einfach nicht funktionieren. Und so muss es bei dir auch sein. Ich möchte es machen können. Ich möchte da drin weiter wachsen. Ich habe entdeckt, das ist eine Schwäche von mir. Da will ich dran arbeiten. Daran kann es weitergeben. Und da kommen wir auf den dieses Anschreiben. Es gibt bei euch so viel Gutes zu sagen. Ja, ihr seid als Mensch mit Christus verbunden. Ihr ermutigt euch selbst hier im ersten Vers. Gebt liebevollen Trost. Was sehen wir da drin? Es ist eine Gemeinschaft. Da sind Menschen beieinander. Im Alten Testament, in den Sprüchen, gibt es einen, das ist nur wirklich nur ein Satz, Sprüche 27, 17, da heißt es, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Wir sind zur Gemeinschaft, zu einem Miteinander geschaffen. Und so wie ein, man kann Messer natürlich auch am Schleifstein schärfen, aber man kann es ja eben auch zwei Messer zusammen machen. Die sind, sagen wir so, tendenziell beide gleich hart. Und trotzdem helfen sie dem anderen zu mehr Schärfe. Das ist auch, wenn Menschen beieinander sind. Und das funktioniert halt immer besser, wenn man, ich sag mal, im weitesten Sinne befreundet ist. Wo Liebe ist. Wo Liebe, meine ich jetzt nichts Erotisches mit oder sonstige Sachen, so in dem Sinne, wo eine enge, positive Beziehung auch ist. Da funktioniert es einfach besser, weil der Empfänger es leichter annimmt. Nicht, weil irgendwas richtiger wird, sondern einfach, weil wir uns leichter tun, es von einem Freund uns sagen zu lassen, von jemandem, von dem wir ausgehen, der meint es gut mit mir, und nicht von einem, der will mir doch bloß an Karren fahren. Da haben wir es leichter. Die können beide dasselbe sagen, mit derselben Stimmlage. Es fällt mir leichter. Die Schuld liegt dann ja immer beim Empfänger im Zweifelsfalle. Aber das ist nun mal so. Und deswegen, wenn wir Beziehungen miteinander haben, wenn wir gut voneinander denken, uns entsprechend auch verhalten, fällt es dem anderen leichter, auch mal was anzunehmen. Und dann ist die Ermutigung dir genauso, nach dem Motto, Ratschläge sind auch Schläge, ne? Die genauso verstanden werden kann wie, ja, du meckerst ja nur wieder an mir rum. Aber eigentlich ist das manchmal so die Ermutigung zum Weitermachen. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ich verdödel mir meine Zeit ja manchmal auch im Internet und dann guckt man so ein paar Sachen da durch. Und unter anderem habe ich da gesehen, so eine Gesangslehrerin für ein Musical war das, glaube ich. Wie sie einzelne Leute, die so bei ganz bestimmten Sprüngen im Singen nach zu einem bestimmten Punkt hin versagt haben und dann sozusagen so abgestürzt sind. Da ist die hingegangen, das sieht so aus, als ob sie hier so ein bisschen das hält und so. Und dann singt sie das kurz vor und macht dann so Bewegung mit und so. Und auf einmal beim zweiten, dritten Anlauf sind die Punkt da. Oder sie schickt einen auch mal im Kreis rumrennen, rennt mit der durch die Dings da und dann singen die das nochmal, diese Passage. Und so. Wie sie jemand ermutigt, genau genommen ist das ja eine Kritik. Ich hab's ja wieder verbockt, ne? Weiß der Sänger selber, dass es nicht geklappt hat. Aber es ist auch eine Ermutigung, weil die hat ja auch die Ahnung davon, was höre ich, wie kriege ich das hin, wo ist der Haken. Und dann strengt sich jemand an damit, weil er diesen Schub kriegt. Und boom, was meinst du, wie stolz man da ist? Sagt, ey, ich bin da hingekommen, ich habe es geschafft. Beim nächsten Mal auch nochmal. Nicht immer klappt das so ganz geschmeidig, weil es ja auch davon abhängt, wie nehme ich das an? Bin ich überhaupt bereit, eine Korrektur anzunehmen? Das musst du ganz anders anfangen. Du musst von der Seite kommen, da, das musst du machen. Das kann was Technisches sein, das kann was Menschliches sein. Wie auch immer, manchmal muss man, macht das so anders. Ach so, du weißt das wieder alles besser. Meinst du, weil du studiert hast oder so? Ne? Man findet ja auch etwas, warum der andere mir nichts sagen darf. Oder hast du überhaupt studiert? Hast du Philosophie gemacht wie ich, ja? Was willst du mir denn sagen? Oder kennst du dich damit aus? Man kann das drehen, wie man will. Das Beliebteste ist, du verstehst mich nicht. Ja, ich habe einen Schmerz, Trauerfall, eine finanzielle Not und so. Du sagst zum anderen, du verstehst mich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil du gar nicht in dieser Situation steckst. Ganz einfach. Und deswegen kannst du mir gar nicht sagen, wie das, was jetzt hier richtig ist. Als ob ein Arzt alle Krankheiten selber gehabt haben müsste, ne? Wäre doch idiotisch. Ja, natürlich hat einer der, ich habe mich immer früher, also früher habe ich mich mehr darüber gewundert als heute, dass Leute, die Psychologie studieren und Therapeuten werden und so, dass die oft selber, was hinter sich haben. Ja? Wo du denkst, ja, eigentlich würde ich doch da lieber einen Starken erwarten, der all diese Krankheiten nicht hatte. Ja, aber der versteht die anderen ja vielleicht tatsächlich nicht richtig gut. Der es durchgemacht hat und der hoffentlich da wieder rausgekommen ist, der weiß möglicherweise natürlich eher, wie man sich fühlt. Der empfindet den Schmerz auch wieder. Und ein ehemaliger Alkoholiker hat vielleicht einen total anderen Draht zu den Leuten, die in dieser Kiste drinstecken. Aber ich habe auch einen erlebt, der hat so eine Blaukreuz, hieß es da, Blaukreuzarbeit gemacht mit Alkoholikern, sehr christlich orientiert auch, der dieses Problem selber nie hatte. Aber der hatte ein totales Herz für die Menschen. Und das haben die dem auch abgenommen. Und nach ein paar Jahren weiß ja gar keiner mehr, dass der nicht aus derselben Suppe kommt. Weil er kannte das alles. Er kannte das durch die Erzählung, durch das Mitleiden mit den anderen. Er hat ein Herz. Es funktioniert auch. Ich tue mir selber keinen Gefallen, wenn ich mir solche dummen Ausreden einfallen lasse. Und wenn du sagst, ja, mein Mann ist gestorben oder meine Frau und du hast keine Ahnung davon, dann kann ich sagen, ja, mein Kind ist gestorben. Oh, ja. Ja, nee, aber es ist ja trotzdem was anderes. Ja, ich habe immer eine Ausrede, wenn ich will. Wir tun uns keinen Gefallen damit. Wenn es liebevoll ist, dann nimmt man da auch mal was an. Dann darf man sich auch mal was sagen lassen. Und manchmal kann sich ein anderer ja vielleicht doch hineinversetzen. Ich bin ja nur nicht bereit, mir was sagen zu lassen. Das ist ja das Problem, ne? Liebevoller Trost. Das ist ja auch manchmal nichts sagen, ne? Gehört auch dazu. Einfach da sein. Weil man eben auch keinen besseren Tipp hat. Und es Quatsch wäre zu sagen, ja, das muss man so machen und so machen. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, wie bei einem Kind, dass Mama da ist und man dahin rennen kann. Die muss ja jetzt nichts erklären und die muss auch keine Wunde verbinden, weil gar keine ist. Es ist einfach sonst irgendwas gewesen. Die muss da sein. Und dann wird es auch gut. Es geht erwachsenen Menschen auch so. Einfach jemand, der da ist. Nicht einer, der die besseren Tipps hat. Das gehört auch dazu. Alles das ist Liebe, Zuwendung. Ja, wo Liebe ist, kann ich es gut aushalten. Aber wo Liebe ist, kann ich es vielleicht nicht aushalten, weil die Liebe letztlich verlangt, dass der andere mir mal eine Grenze setzt. Ich weiß, es ist immer schön, aber da fangen wir in unserem Leben ja auch an als Kinder. Aber da ist es auch so. Eltern, die ihr Kind lieben und es tun und lassen, was es will, die lieben es nicht. Es ist verantwortungslos, die gehören bestraft. Ja, man will sich das mit dem Kind auch nicht verderben, das ist schon richtig. Ja, weil die haben die Macht. Also, die können dir den ganzen Tag versauen. Das ist so. Aber manchmal musst du auch Nein sagen. Und noch ein Eis und das fünfte, nein, das geht einfach nicht. Also, wahrscheinlich schon früher nicht, aber es geht nicht. Und die berühmte heiße Herdplatte geht auch nicht. Und da tut es weniger weh, wenn man da mal auf die Finger haut, als dass die Finger verbrannt sind. Und es gibt Kinder, die brauchst du nur scharf angucken, dann springen die gleichen Meter zurück und wissen, oh, darf ich nicht, soll ich nicht. Und es gibt andere, die musst du wegzerren. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Die kann man nicht alle gleich behandeln, wie bei uns Erwachsenen auch. Aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Wo soll denn das Liebe sein? Du verbietest mir ja alles. Wie um 10 schon zu Hause, ne? Alle anderen sind eh auch länger weg oder so, je nach Alter. Also, es ist definitiv keine Liebe. Hat unsere Tochter damals auch so empfunden? Mutter kommt pünktlich vorbei und holt sie ab. 10 Jahre später sieht die Welt anders aus. Sag ich, ja Mensch, danke, dass du mich vor dem Kram bewahrt hast. Das kann man später einsehen, muss man nicht. Es muss auch nicht immer alles richtig sein, was Eltern tun. Aber Liebe ist eben manchmal auch Grenzen setzen und manchmal auch Konfrontation betreiben. Ich kann dich doch nicht in dein Elend laufen. Natürlich kann ich das. Wenn du mir scheißegal bist, dann sieh doch zu. Aber das sollte es ja nicht sein, ne? Und ich hoffe, ich weiß nicht, man hat ja nicht immer eine gute, manche Leute haben eine bessere, manche schlechtere Selbstwahrnehmung. Andere sehen einen ja oft anders. Aber ich hoffe immer, einer sein zu können, dem man auch mal was sagen kann. Das heißt, sage ich auch immer, das heißt nicht, dass ich das alles eins zu eins übernehme. Denn du kannst ja auch Unrecht haben. Aber ich muss das für mich bewerten. Du hast erstmal ein Eingangstor grundsätzlich. Adrian Pless hat außer diversen Andachtsbücher und so auch ein sehr, sehr schönes Buch, was so meinem Humor entspricht, mal geschrieben, Tagebuch eines frommen Chaoten, wo er die ganzen frommen Menschen sozusagen, also uns und andere, ne, so auf die Schippe nimmt mit ihren Marotten. Unter anderem hat er da so einen bösartigen Nachbarn, der seine Hecke so weit rüberlaufen lässt, dass er als guter Christ sozusagen vom Bürgersteig, wenn es geregnet hat, alles so runterhängt, noch runter auf die Straße muss. Und deswegen, damit er nicht nass wird und nicht an der Hecke längs läuft, deswegen kriegt er Streit mit seinem Nachbarn. Und er fühlte sich am nächsten Tag allerdings auch gedrängt, einen ganz anderen Weg zur Arbeit zu nehmen. Der war etwas länger, aber er fühlte das so. Und hat diesen Nachbarn dann immer gemieden und so, ne? Weil, was hat er ihm vorgeworfen? Ja, dass der ihn angreift, ne? Mit seiner blöden Hecke da. Also, total irre. Aber dann fühlt man sich vom Heiligen Geist, ne? Andere Wege geführt und geht ihm aus dem Weg, ne? Ja, ja. Er nimmt das so herrlich aufs Korn und man merkt, wie faul doch das Ganze ist, aber wie schnell man in sowas hineingerät, ne? Und weißt du, bevor du mir was sagst, ne? Da bring ich erstmal dein Leben in Ordnung. Also, Ich will jetzt gar nichts sagen, ne? Und dann hast du aber eine halbe Stunde Text da hinten dran, ne? Was habe ich damit geschafft? A, mein Mitgeschwister, männlich, weiblich, ist auch geknickt, möglicherweise, vermutlich. Und ich habe mich davor bewahrt, mich zu verändern. Frage an euch, für beide Fälle, denkt ihr, das ist Gottes Plan? Ja, es gibt Leute, die trauen sich was zu melden, ja, andere nicht so. Ja, ich glaube auch nicht, dass es Gottes Plan ist. Also die Menschen in den Garten gesetzt hat, da sollten sie ihn bebauen und bewahren. Das heißt, so ein Garten, der hat auch immer die Tendenz zu verwildern und sonstige Sachen. Da musste auch Hand angelegt werden. Da musste was gemacht werden. Da musste sich was verändert werden. Und möglicherweise wurde auch mal ein Busch versetzt. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die sich damals da schon rangetraut haben. Aber es musste was getan werden. Und im weiteren Leben auch. Es musste sich was verändern. Es kommen mehr Menschen, es kommen andere Situationen. Also muss man auch sein Verhalten irgendwie anpassen. Und man merkt manchmal, wo man aneckt. Wenn du Einsiedler bist auf einer Insel, wirst du ganz viele Sachen nicht merken. Außer der Einsamkeit vielleicht. Aber dass endlich diese blöden Typen alle weg sind, die den ganzen Tag auf den Sack gegangen sind. Ja, mit denen hast du echt keinen Stress. Es ist so friedlich. Aber jetzt kommst du wieder in eine Gesellschaft und auf einmal merkst du, boah, was ist das für ein Charakter? Der lässt sich nichts sagen. Der ist so ein Eigenbrödler, Sondergleichen. Der ist überhaupt nicht wohnfähig, weil er nicht weiß, wie man sich in einem Haus mit 5 Mietparteien benimmt, weil er immer draußen Feuer gemacht hat und was weiß ich oder solche Sachen. Ja, unangenehmer Kerl. Ja, wenn die Situationen sich ändern, zeigt sich das. Wenn wir enger zusammenrücken, entdecken wir den anderen auch. Ich meine, wie sagte mal einer, wie hast du deine Frau kennengelernt? Naja, indem ich sie geheiratet habe. Weil kennenlernen tut man sich ja im Laufe des Lebens, ne? Nicht nur das eine Dating irgendwo oder so, ne? Oder wie ist es passiert, ne? Ja, wir sind am Bahnhof zusammengerannt oder irgendwas. Das ist ja nicht das Kennenlernen. Das Kennenlernen findet dann ja statt, ich sag mal so, wenn man die Zahnbürste ins selbe Wasserglas stellt. Also wenn man zusammen lebt, wenn man Zeit miteinander verbringt, wenn man die Macken des anderen sieht oder auch wenn man das Herz öffnet und sich mal austauscht und sagt, wie sieht es bei mir aus? Wo sind meine Nöte? Und dann kannst du auch den anderen kennenlernen, wenn der das nämlich rumposaunt, dann hast du ihn kennengelernt. Dann weißt du, was es für einer ist. Wenn du merkst, dass es über 3 Ecken rumgegangen ist, dann weißt du, der hat mein Vertrauen vielleicht doch missbraucht. Empfindet man zumindest ganz schnell so. Kommt ja auch drauf an, was es ist. Es gibt ja Sachen, wo man sagen muss, ja Mensch, das gehört sich nicht. Und es gibt andere Sachen, da kann man sagen, das ist so harmlos. Empfindet halt nicht jeder auch gleich. Aber man lernt sich kennen. Es gibt so viel Gutes. Und meine Freude, so heißt es ja Vers 2, wäre ja vollkommen, wenn ihr euch ganz einig seid, in eurer Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Und dann die anderen nachfolgenden Sachen, die nächsten 3 Verse da oder 2, wo diese Eigennutz und Ehre und Vorteil und sowas stehen, ist ja eigentlich nur konsequent. Wo man in Liebe verbunden ist, wenn man das wirklich runterbricht, ja, dann kann ich doch nicht auf Kosten des anderen mich profilieren. Das ist ja keine Liebe. Das ist Egoismus, im bösesten Fall vielleicht auch Macht, die dann noch so richtig reinkommt, die man nicht loslassen möchte. Nö, aber wenn einer den anderen höher achtet, ich kann mich daran erinnern, ich gehe nicht besonders häufig zu unserem Chef oder so, aber mal wollte ich irgendwas mit dem, ja, 2, 3 Mal was klären und bin dann in sein Büro rein, das ist so vergläsert da. Und er hatte gerade den Hörer, als ich die Tür öffnete, gerade so den Hörer, hatte er in der Hand oder ich hab's nicht gesehen, dass er am Telefonieren war. Nee, es klingelte in dem Moment, glaube ich. Und er hob ihn hoch und wusste dann auch schon, wer dran ist und sagt, du pass mal auf, kann ich dich gleich zurückrufen? Einfach, weil ich da angekommen bin. Ich fand das respektvoll. Ja, das ist jetzt nicht, ich bin der Chef und ich mache hier meinen Tagesablauf, sondern da kommt einer meiner Angestellten und der will irgendwas. Und das geht jetzt vor. Das muss nicht immer so sein. Aber ich habe das so empfunden. Dass er sagt, er schätzt das jetzt wert. Grundsätzlich, dafür nehme ich mir jetzt Zeit. Es hätte ja auch ein anderes Gespräch sein können oder wie auch immer. Man sagt, Herr Lorenz, warten Sie einen kleinen Moment, das dauert hier noch ein bisschen oder so. In dem Fall war das halt möglich und er hat das so gemacht. Und ich habe das auch so als positiv empfunden. Das heißt, einander Ehre geben. Deswegen ist er trotzdem der Chef. Ja, und in vielen Sachen, wo ich denke, meine Herren Chef, du solltest was anders machen, sage ich immer, es geht mich ja auch nichts an. Solange ich mit ihm in dem Bereich nichts zu tun habe, muss ich ihm da auch vielleicht nichts sagen. Und im Zweifelsfall muss man eh machen, was er sagt. Es ist ja auch seine Verantwortung. Kann man ihm was sagen? Ändert er damit etwas oder nicht? Ja? Und da musst du kein Chef für sein. Da kannst du auch ein ganz kleiner Hamster sein. So ein ganz kleines Läuslein. Und da kannst du auch sagen, nee, du hast mir nichts zu sagen. Ja, ich mache eh, was ich will. Ich beug mich von niemandem. Ja, Gott natürlich, sicher. Nur das beweist sich gerade nicht da drin. Indem ich sage, ich bestimme hier allein. Beweist sich nicht, dass du nur Gott unterstehst. Der schöne Satz, wo es dann in der Bibel heißt, ne, urteilt bei euch selbst, ob ihr Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das bezog sich auf eine einzige Sache. Ja, im Prinzip sollten wir euch gehorchen in dem Sinne. Aber was ich jetzt gerade gesagt habe, ihr stellt euch exakt gegen Gott. Jetzt überlegt mal, sollten wir eher den Menschen gehorchen, die das tun, oder Gott? War natürlich eine rhetorische Frage, aber auch eine Entscheidung für sie selber. Das Beispiel ist klar, wir sollen uns an Jesus orientieren. Und das fällt einem insofern vielleicht schwer nach dem Motto, du kannst mich gar nicht verstehen, Jesus, denn du warst ja schon immer so herausgehoben. Ne? Also Jesus und seine 12 Jünger, es war doch ganz klar, wer der Chef ist. Jesus war ja keiner von den 12 Jüngern. Also Jesus, du kannst mich nicht verstehen, wie es mir geht. mit dieser Horde der Ungläubigen daneben an, die alle nichts verstehen. Meine Situation ist besonders. Es steht zwar in der Bibel sicher, aber meine Situation ist eine ganz andere. Kennt ihr diese Sätze? Hast du schon selber vielleicht mal gesagt? Ja, das liegt uns nahe. Wir interpretieren uns das zurecht. Aber das nennt man nicht gehorsam, ne? Und Gott gehorsam sein, das sollte doch möglich sein. Wir wollen ihm doch ähnlich werden. Das ist ja auch die Herausforderung, die hier steht. Ja, wir sollen Jesus als Vorbild nehmen. Also was ist das Ziel? Dass es mir gut geht in der Gemeinde? Dass ich mich wohlfühle? Ist es wichtig, weil ich ja so wichtig bin und in meiner Position was bewirken kann, dass ich an diesem Platz auch bleibe? Letztlich müssen ohnehin alle einsehen, ohne mich liefe ja hier gar nichts. Und von daher ist schon gut, wenn die mich auch ehren. Ne? Ist das das Ziel? Dann läufst du in eine falsche Richtung. Das Ziel ist, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Also seine Gesinnung. Es geht nicht um unser Wohlergehen. Aber es geht auch nicht darum, dass wir irgendwo hingehen müssen, wo wir möglichst viel Leid erfahren. Also wer diese christliche Überzeugung hat, sozusagen, also die christliche ist sie nicht, aber in Anführungszeichen christliche Überzeugung, ja, wenn es Spaß macht, ist es verboten. Wenn es weh tut, wird es richtig sein. Wenn ich verfolgt werde und viele Feinde habe, dann bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Wege. Das glaube ich persönlich nicht, dass so Gott das so gemacht hat. Da komme ich wieder ganz ans erste Buch der Bibel. Was hat Gott geschaffen? Eine karge Landschaft, Gebirge, zwei Flaschen Wasser, zwei Menschen, hat gesagt, schlagt euch durch. Nö. Das Paradies, ein Garten mit Früchten, die Fülle, Regeln so gut wie keine. Dieser Baum, Finger weg. Ansonsten haltet das in Ordnung, macht was Gutes draus. Mehr war das nicht. Die sollten sich wohlfühlen. Und das hat auch eigentlich funktioniert, bis sie auf eigene Wege umgestiegen sind. Damit haben wir es kaputt gemacht. Und so machen wir das immer noch. Wenn ich, mir, meiner, mich, wir vier, wenn wir uns durchsetzen, ne, dann wird es schlechter. Wenn wir die anderen höher achten, dann wird es besser. Und das hat nichts mit einer, wie soll ich sagen, Gehaltsposition, mit einer von mir aus hier oben und da unten Position zu tun oder mit was auch immer, mit dem Alter. Soll ich mir vom Jungspund was sagen lassen? Ja, ich meine, mittlerweile bin ich so alt, dass die meisten Leute jünger sind, ne? Ich kann gar nicht anders, also außer ich wäre total arrogant. Ich bin bei uns in der Werkstatt der Älteste. Zwangsläufig muss ich mir von Jungspunden was sagen lassen. Ne? Und ehrlich, wenn ich mit einem Lehrling bin und ich frage ihn alles Mögliche ab und dann sagt er so, ja, können wir das nicht so und so machen? Dann sage ich bei manchen Sachen, nee, das brauchen wir gar nicht anfangen. Das geht aus dem und den Gründen nicht. Und bei anderen sage ich, ich weiß es nicht, aber ich finde, wir probieren das mal. Dann kriegen wir das raus, wenn wir Fehlersuche machen. Und wenn er eine gute Idee hat, hat er eine gute Idee. Das ist doch egal, ob der schon was gelernt hat oder nicht. Es ist auch egal, ob der unter 20 ist oder über 90. Also Lehrlinge sind in der Regel unter 20. Aber wenn er eine gute Idee hat, hat er eine gute Idee. So ist es doch bei mir auch. Habe ich eine gute Idee? Ist es eine gute Idee? Habe ich eine schlechte? Ist es nun mal eine schlechte? Auch wenn sie von mir kommt. Also das ist doch so. Und ich hoffe, das lebe ich so. Also ich glaube, dass ich das eigentlich tue. Natürlich ärgert mich das, wenn meine Idee nicht die gute war. Aber was das Ärgern ist, übertrieben. Ich hab gerne gute Ideen. Ich habe auch gerne recht. Aber deswegen zu sagen, nur weil du jünger bist oder so, ist totaler Quatsch. Oder weil du nicht die Gehaltsklasse hast oder nicht oder sonstiges. Oder weil du drei Gehaltsklassen höher bist, außerdem studiert hast, verstehst du überhaupt nicht, wie das Leben läuft. Ne? Ja, gibt es auch tausende Beispiele von, die ich auch unterschreiben würde. Sag ja klar, keine Praxiserfahrung, aber studiert und dann irgendwelche Entscheidungen treffen, die hirnverbrannt sind. Das ist so. Das gibt es. Aber deswegen muss man ja nun nicht einen Menschen abwerten, ne? Wir sollen die Gesinnung haben wie Christus. Hingegeben für andere, für uns, für dich, für mich, hat er seine Herrlichkeit verlassen. Den sichersten Platz, ja, der Welt ist Quatsch, des Universums, ne? Den sichersten Platz, also wo ihm keiner an den Karren fahren kann. Alle sind ihm untergeben. Gott ist Gott. Die Macht über alles. Schon zwangsweise beten ihn alle an. Und über alle anderen kann er irgendwann verhängen. Also er hat alle Macht dieser Welt. Manche Menschen fühlen sich ja auch so, ne? Und die werden dann auch zwangsweise von anderen angebetet. Da wird der größte Schwachsinn, den sie machen, der wird gehuldigt. Weil sie wissen, wenn ich jetzt dagegen bin, bin ich der Nächste, der über die Klinge springt. Aber das ist eine göttliche Position. Die hatte Jesus inne. Und er sagt, ich bin bereit, ich liebe Menschen. Ich will sie in meiner Nähe haben. Ich will sie, dass sie meine Gesinnung bekommen. Und wenn es nicht anders geht, dann erniedrige ich mich. Und wo konnten sich Menschen das noch vorstellen, wie das geht? Naja, da kommt man wenigstens als Königskind auf die Erde, ne? wenigstens im Palast vom Herodes, da müsste man dann geboren werden. Ja, nicht mal das. Nee, es hat mal wieder ganz für die Straße gereicht. Für Leute, die gerade nichts hatten. Das wird er. So entäußerte er sich selbst. Und am Kreuz, wo jetzt wirklich Not am Mann war. Steig doch herab, wenn du Gott bist. Ich werde euch schon zeigen, wer hier Gott ist. Ja, hätte ich gemacht. Spotte du nochmal, ne? Nee, er trägt das durch. Also so weit. Und lasst mich das wirklich zum Schluss sagen. Es gibt Menschen, die fühlen sich selber als Fußmatte. Jeder trampelt auf mir rum, ne? Und die strahlen das nicht nur so aus, sondern die verbalisieren das, die reden so darüber. Ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, ich armer Schlucker. Und es ist alles auch, eigentlich auch kein Wunder. Ich würde mit mir auch gerne nichts zu tun haben wollen. So. Darum geht's nicht. Das ist krank. Da muss was heil werden. Das ist nicht gut. Sich selber demütigen, sich selber zurücknehmen, ist was ganz anderes. Das ist mindestens so, du hast die Ausbildung, du verstehst was davon und einer, der mehr zu sagen hat, setzt irgendwas Dummes durch und du sagst ihm, pass mal auf, du, so ist nicht gut, so wird das nicht gut enden oder das ist nicht bedacht oder jenes und so. Und er hört nicht drauf und du sagst einfach, okay, dann nicht. Aber deswegen bekämpfe ich denjenigen nicht. Deswegen muss ich keine Stimmung gegen denjenigen machen. Ich kann mich auch einfach zurücknehmen. Ich habe meine Expertise angeboten. Wenn sie nicht gebraucht wird oder gewollt wird, ist auch gut. Ich muss auch nicht immer irgendwas machen. Einfach zu sagen, ich bin hier nicht der King. Ich weiß alles richtig. Pass mal, ob du machst das so. Wenn du das so machst, dann wird das auch besser. Und wenn du deine Finanzen da in den Griff kriegst und dies machst und jenes und so, dann ist das alles super. Wenn ihr das alles so machen würdet, hättet ihr ein super Leben. Nö, einfach mal zurücknehmen. Wenn jemand kommt und fragt, ja, dann ist das was anderes. Das ist dasselbe mit dem Evangelisieren, ne? Dass du die Weisheit jetzt mit Löffeln gefressen hast, weil du Christ bist, weil du weißt, wie man zu Gott kommt. Deswegen musst du nicht jeden, den du alle paar Sekunden irgendwo begegnest, das überbraten. Ja, dann kannst du dich auch zurücknehmen. Pflegebeziehung, dann sind die anderen vielleicht auch offen für sowas, weil sie gesehen haben, angenehmer Mensch oder interessante Einstellung, warum machst du das nicht mit und jenes oder solches oder was hilft dir denn in so einer Situation? Ich weiß da überhaupt nicht mehr weiter. Zack, ist das Gespräch da. Aber ansonsten, du bist nicht der King und du solltest dich nicht so aufführen. Du darfst überzeugt sein von dem, was du kannst. Auch überzeugt sein von dem, was du mit Gott erlebt hast und wo du gesagt hast, das habe ich begriffen. Ich verstehe da etwas. Vertrauen. Und da setze ich mein Vertrauen rein. Und dann kann ich mich auch darüber freuen, dass ich vielleicht so gelassen sein kann, weil ich gelernt habe, in meinem Leben Gott zu vertrauen. Aber damit muss ich nicht hausieren gehen. Einfach sich zurücknehmen. Den anderen höher achten. Nehm Christus zum Vorbild. Er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie ein anderer Mensch oder jeder andere Mensch geboren. Jesus hat die größte Spanne hingelegt. Wir sollen ihm nacheifern. Wir müssen uns nicht klein machen. Jesus ist nie gekrochen, ne? Also dieses innerliche Zerbrochen auf dem Boden rumkriechen, das meine ich damit. Nein, er wurde ausgepeitscht, er wurde fälschlich beschuldigt. Wie heißt es da? Wie ein Schaf verstummt vor seinem Scherer. Aber der war so unbeugsam, dass die alle wütend waren. Warum verteidigt er sich nicht? Warum schreit er nicht rum? Ja, du willst Gottes Sohn sein. Ja, du sagst es. Ja, der ist nicht klein geworden, aber er hat sich gedemütigt, sich runtergemacht von Gott, von seinem hohen Thron, zu einem Mensch, der alles erdulden musste, der sich nicht gewehrt hat, obwohl er es gekonnt hätte. Und dann steckt man eben vielleicht auch mal Ungerechtigkeiten ein. Ist eine hohe Kunst, behaupte ich auch nicht, dass ich die beherrsche. Aber wir wollen ja weiter wachsen, ne? Es gibt so viel Tolles, es gibt Ermutigung, es gibt Unterstützung. Ich glaube, das gilt für uns genauso. War ja jetzt nicht an uns geschrieben direkt, ja, war an Ephesus. Aber Menschen sind manchmal ähnlich und lernen können wir immer noch, ne? Aber eine Liebe haben, zusammen sein, uns unterstützen. Und dann benimmt sich der eine doof und der andere und so. Manchmal muss man einfach reden. Und dann sollten Sachen auch geklärt werden. Und dann ist gut. Und dann muss man einem nichts nachtragen. Weil das will ich doch gar nicht. Ich will doch, dass es meinem Mitgeschwister, meinem Nächsten gut geht. Ich will ihn ja höher achten. Ich möchte ja auch, dass es mir gut geht. Ja, und wenn ich am Boden bin, brauche ich neben mir ein paar feste Stiefel, ja. Damit derjenige da steht und mich aufheben kann. Aber die brauche ich nicht in meine Seite getreten. Und die brauche ich auch nicht auf mir drauf. Also das Ziel, lass uns Christus ähnlicher werden. Und das im Alltag machen, das ist nichts, ich sag mal so, das ist wirklich nichts Frommes. Das kannst du dir nicht zurecht beten, das kannst du dir nicht zurecht singen, das musst du leben, mit anderen umzugehen. Auf deiner Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, Schule, zu Hause, hier, da zeigt sich das. Das hat nichts damit zu tun, wie viel du in der Bibel liest, wie viel du betest, ob du die richtigen Verse rezitierst und ob du die Morgenandacht hörst oder so. Es ist viel alltäglicher. Amen.